Ja, wenn du mehr Menschen vom Radfahren begeistern möchtest, dann brauchst du mehr E-Bikes. Und das ist eigentlich ganz einfach, weil immer unsere Beobachtungen, aber auch viele Studien zeigen, dass Menschen, die E-Bike fahren, die fahren 2 bis 3 Mal so oft und sie fahren 2 bis 3 Mal so lange. Und das ist auch relativ einfach, weil das E-Bike nimmt den Menschen die Ausreden weg, warum sie heute kein Fahrrad fahren.
Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer. Klaus Fleischer leitet Bosch E-Bike Systems seit mittlerweile mehr als 9 Jahren. Kennengelernt haben wir uns nicht am Lagerfeuer, sondern beim Kaminfeuer in einer Hütte im Bayerischen Wald. Wir waren gerade auf der Produktion zur Uphill Flow 3. Seitdem hat sich im Markt viel getan. Wir sprechen über die Rolle von Bosch E-Bike Systems als Startup im Bosch-Konzern, über Unternehmenskultur und Nachhaltigkeit. Vor allem aber sprechen wir darüber, wie Radfahren und insbesondere das Geländeradfahren zugänglicher werden und in einem positiveren Licht erstrahlen kann. Natürlich kommen wir auch auf die Freundschaft mit Stefan Schlie und die jährlichen Studienfahrten von Klaus zu sprechen. Besonders spannend finde ich sein Engagement für das Biken in Baden-Württemberg. Er setzt sich aktiv für eine Novellierung des Waldgesetzes ein, ist im Radsportverein Mountainbike Stuttgart organisiert und unterstützt mit Bosch E-Bike Systems zahlreiche Initiativen, die sich für eine positivere Rad- und Bike-Kultur in Deutschland einsetzen. Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, Klaus Fleischer. Wir machen bei uns am Anfang des Podcasts ja immer das Bild des Lagerfeuers auf. Das heißt, stell dir einfach kurz vor, wir sitzen am Lagerfeuer, wir kennen unsere Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
Ja, servus Norman, ich bin der Klaus Fleischer, ich komme aus Stuttgart und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir hier am Lagerfeuer sein darf. Du hattest ja schon das Who is Who der Mountainbike-Szene bei dir und ich bin ein großer Fan von eurem Podcast, insofern freue ich mich, dass ich heute mit dir hier sein darf. Ja, zu mir. Ich bin selbst leidenschaftlicher Mountainbiker und Rennradfahrer und verbringe eigentlich meine Freizeit am liebsten seit der Jugend an schon in den Bergen. Außerdem bin ich der Geschäftsleiter oder wie man sagen würde, CEO von Bosch E-Bike Systems. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Systeme für E-Bikes aller Art, also vor allem natürlich auch für E-Mountainbikes und damit machen wir auch viele Fahrradfahrer glücklich. Und man könnte eigentlich sagen, ich habe mein Hobby Radfahren zum Beruf gemacht und meinen Beruf E-Bike habe ich zum Hobby gemacht. Also so würde ich mich mal vorstellen bei dir.
Ja, fein, das klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Lass uns vielleicht nochmal so kurz in die Historie, also in deine private Historie auch reinschauen. Ich finde das immer ganz interessant, so diese Frage, wie du der geworden bist, der du heute bist. Also was waren so die prägenden Stationen vielleicht auch für dein jetziges Ich?
Ja, das Prägen hat vielleicht so einige Hintergründe und sind auch ein paar Zufälle zusammengekommen. Also privat von klein auf haben mich Sport und Berge geprägt. Ich war schon früh mit meinem Vater zum Bergsteigen. Mit 12 Jahren war ich zum ersten Mal im Ötztal auf der Wildspitze. Das hat mich so beeindruckt. Und die Jahre drauf haben wir viele 3000er und 4000er mit dem Alpenverein bestiegen. Ich bin seit über 40 Jahren im Alpenverein. Dann kam 1990 das Mountainbike dazu, so einige Hobbyklasse-Rennen bin ich gefahren und viele Alpenüberquerungen gemacht. Das ist vielleicht so vom Privaten. Und dann von Ausbildung und Beruf, ich bin Maschinenbauingenieur, bin seit 26 Jahren bei Bosch. Davon habe ich 15 Jahre im Bereich Automobilentwicklung gearbeitet, 3 Jahre in den USA gelebt und habe parallel einiges an Weiterbildung machen dürfen, gerade Richtung Strategie und Unternehmensführung. Das hat mich auch sehr geprägt, weil 2009 wurde ja E-Bike, also Bosch E-Bike Systems als kleines Startup gegründet. Und man hat damals 2012 dann einen neuen Geschäftsleiter gesucht. Und dann habe ich gesagt, ich kenne jemanden, der das machen könnte, weil ich bringe sowohl Leidenschaft fürs Fahrrad mit, als auch Technik und Unternehmertum. Und dann kam vielleicht, und das ist auch der Grund, warum ich vielleicht heute mit dir hier sprechen darf, noch ein Zufall dazu. Ich war 2013 im März auf La Palma, privat zum Mountainbiken bei Philipp Volz Atlantic Cycling, habe eine Enduro-Woche gebucht. Und der Guide in der Gruppe war der Stefan Schlie. Und in der Woche habe ich noch den Jasper Jauch kennengelernt und die Steffi Maat, also alles ein Zufall eigentlich. Dann habe ich den Stefan eingeladen nach Stuttgart zum E-Mountainbiken. Er wollte das unbedingt ausprobieren. Und ja, das war nach der Eurobike 2013. Und so ist eigentlich die Idee zu Uphillflow entstanden. Und ja, deswegen würde ich sagen, das hat mich alles zusammen geprägt. Sowohl die Technik, das Unternehmertum, als auch die Leidenschaft fürs Mountainbiken.
Und ich glaube, Uphillflow schauen wir uns später nochmal kurz an. Lass uns vielleicht wirklich nochmal so kurz ins Unternehmen, also zu Bosch auch schauen. Du hast es schon gesagt, du warst davor wirklich in der Automobilbranche tätig und dann so in dieses Startup Bosch E-Bike Systems und Radbranche rein. Wie war so dieser Übergang Automobilbranche in Radbranche?
Ja, für Bosch war das natürlich eine mutige Entscheidung. Also Bosch hat bis in die 60er Jahre Fahrraddynamos und Frontlichter für Fahrräder gemacht und dann 50 Jahre nichts fürs Fahrrad. Und 2008 hatten zwei Ingenieure die Idee, was könnte man denn mit Bosch-Technologie, Bosch-Produkten noch so tun für diese großen Megatrends. Und man kam eben drauf, ja, dass dem E-Bike könnte die Zukunft gehören und wir wollten was für die kleine Elektrifizierung von Fahrzeugen tun. Und bei Bosch kommen eben drei schöne Sachen zusammen. Wir haben ja dieses Leitmotiv Technik fürs Leben, mit dem wir Lösungen für alle Lebensbereiche bieten möchten. Und wir haben eine starke Marke und Organisation, die weltweit aufgestellt ist. Und so bieten wir eben Lösungen für LKW, PKW, Motorrad und jetzt eben auch fürs E-Bike. Und da können wir natürlich auch auf eine ganze Menge Bosch-Kompetenz zurückgreifen, jetzt Antriebstechnik, Elektromotoren, Elektronik. Und in der Phase gab es natürlich auch eine große Skepsis. Warum soll man jetzt in den Fahrradmarkt einsteigen, wo man früher oder schon lange nicht mehr drin war? Die Skepsis war in der Bosch-Gruppe, aber auch in der Fahrradindustrie. Was will denn jetzt ein Automobilzulieferer in der Fahrradbranche? Also das haben wir auf der Eurobike 2010 und 2011 auch zu spüren bekommen. Ich denke, die Skepsis haben wir schnell überwunden, intern auch, weil unser CEO Volkmar Denner damals sehr, sehr stark unterstützt hat. Ich würde sagen, er ist heute noch einer unserer größten Fans und auch konstruktiven Kritiker. Insofern passt es gut zu uns und es deckt so den Mobilitätsrahmen ab, vom LKW, Automotorrad zum Fahrrad.
Okay. Das so mal ein bisschen vielleicht in deine eigenen Beweggründe nochmal reinschauend. Was hat dich so in der Automobilbranche angetrieben und was war es dann bei Bosch E-Bike Systems? Also dieser Wechsel ist ja schon auch so ein Wechsel eben vom Konzern in Startup hinein, in die Radwelt dann wieder hinein. Also was war so der persönliche Antrieb auch dahinter?
Ja, was mich immer stark angetrieben hat, ist also diese intrinsische Motivation, etwas zu gestalten, zu entwickeln und auch über Verbesserung von Techniken, Systemen einen hohen Kundennutzen zu schaffen. Also ganz früh für mich in der Automobilbranche, ich habe mal Scheibenlichersysteme entwickelt, ein völligst unterschätztes System. Und meine Kunden damals waren Fiat, Alfa, Lancia, Ferrari, also sehr leidenschaftliche Marken. Dann war ich 3 Jahre in den USA Entwicklungsleiter für Bremssysteme, also alles von der Corvette bis zum Pickup-Truck, was man mit Bremsen eben zum Stillstand bringen kann. Und da haben wir natürlich auch immer versucht, über Innovationen und über technischen Fortschritt die Systeme zu verbessern. Und das Gleiche haben wir jetzt hier bei E-Bike ja auch als Aufgabe, einmal die technischen Potenziale aus den Komponenten, aus den Systemen zu nutzen und daraus begeisternde Lösungen zu schaffen. Und da ist jetzt die Automobilbranche und die Fahrradbranche vielleicht in einem unterschiedlich. Wir sind halt mit Fahrrad viel, viel näher am Endkunden und wir sind auch viel, viel schneller, Lösungen in den Markt zu bringen. Und auch das Feedback in der Fahrradbranche ist ja viel emotionaler als beim Auto ist. Und das motiviert mich natürlich und dann kommt man automatisch selbst auf Ideen. Denn diese Inspiration kommt ja auch aus der Anwendung. Wenn man selbst Radfahrer ist, dann entstehen die Ideen ja in der Freizeit, im Wochenende, im Urlaub. Sowas entsteht dann nicht am Schreibtisch. Also Uphillflow oder CX oder EMTB-Modus, das ist nicht am Schreibtisch entstanden, das ist beim Biken entstanden.
Okay, du sprichst jetzt einen Punkt an, den ich ganz spannend finde. Also du sagst, diese kürzeren Feedback-Zyklen sind ja im Grunde dann auch kürzere Innovationszyklen. Und wir haben ja diesen Wechsel im Grunde von, wenn wir uns Bosch im Automobilbereich uns anschauen, eher großer Konzern zu jetzt hin Startup. Also es ist ja auch schon auch ein gewisser Kulturunterschied. Und so einen innovativen Charakter würde man jetzt so gemeinhin einem großen Konzern ganz gern mal absprechen, sondern immer sagen, der müsste von außen kommen. Jetzt arbeitet Bosch ganz gerne mit so Startup-Strukturen quasi im eigenen Unternehmen, also über so Divisionen. Wie hast du das wahrgenommen, also diesen Wechsel auch vom Konzern ins Startup, und wie reagiert der Konzern dann auf diese Startup-Mentalität auch, weil das ja doch eine andere Herangehensweise auch ist und ein anderer Need wieder gearbeitet werden muss?
Ich glaube, da kam auch die anfängliche Skepsis her, genau daher, dass die Fahrradbranche vielleicht die Sorge hatte, jetzt kommt ein Automobillieferant mit seinen Strukturen, mit seinen Prozessen. Man weiß ja, Automobil ist auch was Administration, was Dokumentation angeht, viel, viel aufwendiger. Also ich habe das 15 Jahre gelebt, möchte auch nicht mehr hin zurück. Darf ich an der Stelle, glaube ich, auch sagen. Gilt für viele meiner Kollegen. Und in der Fahrradbranche sind wir einfach viel, viel schneller in den Produktlebenszyklen, weil die Produkte natürlich auch ein Stück weit einfacher sind. Und jetzt bin ich Systemingenieur, ich kann das Risiko ganz gut einschätzen. Wenn du ein großes, schweres Fahrzeug hast, dann hast du einen entsprechend ganz anderen Impuls zu beherrschen, als bei einem kleinen, leichten Fahrzeug, wo eigentlich der Radfahrer das Gewicht und die Geschwindigkeit bestimmt. Und daraus leiten sich dann eben auch viele Normanforderungen an und damit auch leiten sich dann eigentlich viele Entwicklungsprozesse ab und viele Freigabeprozesse. Deswegen ist ein Fahrrad zu entwickeln, es geht schneller und du kannst dann auch entsprechend die Produktlebenszyklen kürzer fahren, du kannst viel schneller Innovationen einführen. Die Investitionen sind ja auch geringer. Also wenn du für ein Automobil eine Produktionsstraße baust, sind die Investitionen so hoch, da kannst du dir eine Fehlentwicklung gar nicht leisten. Und ich denke, das macht den großen Unterschied aus zwischen Fahrrad und Auto. Trotzdem findet natürlich dann ein großer Business-Transfer statt. Also deswegen sind wir ja froh, dass wir die Bosch-Gruppe im Hintergrund haben. Da können wir viele Synergien aus jetzt Elektromotoren, Elektronik, Sensorik, Hardware, Software übernehmen, können das dann aber uns nutzbar machen und dann aber viel, viel schneller neue Antriebe und Batterien für das Fahrrad entwickeln, jetzt im Vergleich zu den Kollegen vom Automobil.
Okay. Also das glaube ich, ist schon der spannende Punkt. Also gerade diese Synergien zu nutzen und diese Technik, die ja auch in anderen Bereichen einfach schon da ist zum Teil.
Aber wir müssen auch intern schon sagen, wir sind non-automotive, das ist jetzt so ein bisschen die Bosch-Sprache, damit wir eben nicht alle Regularien, alle Zertifikate, alle ISO-Normen vom Automobil einhalten müssen, sondern wir orientieren uns rein an der Fahrradwelt und haben uns auch in der Organisation komplett so aufgestellt. Das war die ersten Jahre nicht einfach, aber das ist jetzt ganz normal, dass wir ein eigenständiger, etablierter Fahrradbereich sind.
Okay. Du hast zu Anfang schon gesagt, dass du also dein Hobby zum Beruf und den Beruf zum Hobby gemacht hast. Aber ich frage mich immer so in dieser Position als CEO, hast du da irgendwas aufgegeben, was du eigentlich magst? Also gibt es irgendwie so Arbeiten, wo du sagst, okay, da stecke ich jetzt nicht mehr so tief drin, wie ich gern drin stecken würde?
Ich bin natürlich nicht mehr so nah an der Technik dran. Also ich darf nicht mehr richtig selbst mitentwickeln. Ich bin zu meinem Leid, vielleicht zu unseren Entwicklers Freud, aber eigentlich habe ich nichts aufgeben müssen. Ich habe im Gegenteil eigentlich viel mehr dazu gewonnen. Also wie du gesagt hast, Hobby zum Beruf gemacht und umgekehrt, und diese Grenzen sind fließend. Und wenn ich so an meine Freizeit denke, ich fahre halt gern Fahrrad und Mountainbike und kenne so viel interessante Leute aus der Szene, mit denen ich gerne biken gehe. Jetzt meine Urlaubsform, ich mache am liebsten Studienreisen. Und in den Studienreisen nehme ich halt mal einen VW-Bus, am liebsten noch den Stefan Schlieder zu, und dann nehmen wir zwei E-Mountainbikes und fahren die interessanten Mountainbike-Spots in Europa an und treffen dann interessante Leute wie in Dago Karzin, Enrico Gualla, Uli Stanzio, gehen mit denen biken und lernen darüber, wie sich das Mountainbiken durch das E-Mountainbike verändert. Und da würde ich sagen, da habe ich ja eher dazu gewonnen, weil ich jetzt diese Möglichkeiten habe, das alles zu verbinden. Und daraus ziehe ich für mich wieder Inspiration und Energie, die ich dann wieder ins Unternehmen stecke und sage, oh, die Produkte könnte man noch brauchen oder in dieses Segment sollte man noch mal gehen. Insofern habe ich eigentlich, klar, ich habe viel Verantwortung für viele hundert Mitarbeiter weltweit, Verantwortung für das Geschäftsergebnis. Aktuell haben wir natürlich Herausforderungen, alles das liefern zu können, was nachgefragt ist. Also die Verknappung am Markt trifft uns auch, da haben wir viel zu tun. Aber in Summe habe ich vielleicht ein bisschen weniger Freizeit und Freiheit, aber das hätte ich in jedem anderen Top-Job auch, aber ohne Freude am Fahrrad. Also insofern sehe ich eher, ich habe dazu gewonnen, als was aufgegeben.
Okay, das klingt sehr gut. Nochmal so ins Unternehmen und in die Kultur reinschauen. Ihr habt ja trotzdem immer wieder so diesen, ja, so ich habe das Gefühl, so einen fließenden Wechsel auch mit Leuten, die aus dem Konzern quasi zu E-Bike reinkommen. Wie ist denn insgesamt so bei euch der Umgang einerseits mit Diversität, aber auch so dieses Kulturthema intern? Also wie lebt ihr das? Wie macht ihr das Rad vielleicht da auch sichtbar?
Ja, da kann man eigentlich zurückschauen auf unseren Gründer Robert Bosch, und er hat die Firma vor über 130 Jahren gegründet und schon auf einer Basis einer Kultur mit Respekt, Fairness, Offenheit, Vertrauen, aber auch Übernahme von Verantwortung. Das war ihm ganz wichtig. Diese Unternehmenskultur haben wir auch zu uns übernommen. Und Robert Bosch war schon früh wichtig, Diversifizierung, also nicht nur auf ein Geschäft setzen, sondern auf mehrere. Deswegen gibt es da nicht nur Automobil, sondern es gibt ja auch Power Tools, es gibt Hausgeräte, es gibt Industrie. Und jetzt gibt es eben in der Mobilität auch E-Bike. Das gehört so zur Diversitätsstrategie. Und gleichzeitig haben wir es für uns geschafft, als Fahrradbereich oder E-Bike-Bereich in der Bosch-Gruppe so unsere Kultur für uns zu schaffen. Wir haben uns unser Unternehmensleitbild mit unseren Zielen definiert. Wir wollen aktiv die Zukunft des Radfahrens gestalten. Wir setzen sehr stark auf Zusammenarbeit. Und insofern ist Kultur schon sehr wichtig, weil wir wachsen auch sehr stark, bekommen neue Mitarbeiter dazu, nicht nur aus der Bosch-Gruppe, wir kommen so ein Drittel aus dem Automobilbereich, ein Drittel so mehr aus den Consumer-Bereichen, ein Drittel so neue Mitarbeiter, die wir vom Markt einstellen. Und das Ganze formen wir natürlich dann in unserer eigenen E-Bike-Kultur. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier den Zusammenhalt haben, so eine gemeinsame Vision haben, wie wir die Zukunft des Fahrrads gemeinsam gestalten wollen.
Okay. Und wie ist dann so deine Rolle im Unternehmen oder auch in dieser Unternehmenskultur? Also wie siehst du da so deine Position drin?
Ja, die eine Rolle gibt's so gar nicht. Ich denke mal, ich habe mehrere Rollen. Ich bin jetzt ja schon seit über 26 Jahren bei Bosch, seit 9 Jahren CEO von Bosch E-Bike Systems. Da habe ich sicherlich die klassische Rolle als Unternehmer, das heißt die Zukunft gestalten, Strategie entwickeln, aber auch für diese Umsetzung sorgen und natürlich auch die Ziele gegenüber der Firma erfüllen. Dann kommt hinzu die Außenwirkung. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber Fahrrad und E-Bike sind natürlich so sehr leidenschaftliche Themen, und in diesem emotionalen Umfeld wird man dann auch irgendwann so ein bisschen zur Galionsfigur oder das repräsentative Gesicht für Bosch in Medien und online. Das ist jetzt heute schon fast normal, aber ganz ehrlich, da musste ich erst reinwachsen. Das war für mich vor 8 Jahren noch nicht so klar. Und ich glaube, die wichtigste Rolle für mich persönlich und das Team ist, ich sehe mich mehr als Teamplayer und sehe auch unser Geschäft und unseren Erfolg von Bosch E-Bike als Teamsport. Und da will ich einfach auch Spielertrainer sein, will mit der Mannschaft zusammenarbeiten und auch Ideen und Impulse einbringen können. Also so, das sind so meine drei Rollen, und die, glaube ich, die ergänzen sich ganz gut.
Okay, ja, sehr spannend. Dann lass uns vielleicht tatsächlich mal so in das mit aktuellste Thema, vielleicht so das Thema Pandemie reinschauen, was ja doch einen wahnsinnigen Einfluss so aufs Arbeiten und Wirtschaften auch hatte. Und ja, so ein bisschen, also wie funktioniert das bei euch? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr es umsetzen können auch?
Wenn wir mal auf den Fahrradmarkt schauen, da können wir wirklich sagen, dass wir in einer sehr glücklichen Situation sind, alle gemeinsam. Fahrradfahren liegt voll im Trend, E-Biken liegt voll im Trend. Und wir haben letztes Jahr in dem ersten Lockdown alle gemeinsam die Nerven behalten und haben gesagt, ja, wenn die Fahrradläden wieder öffnen dürfen, dann werden die Leute wieder mehr Fahrrad fahren und auch mehr E-Bikes kaufen. Und insofern war das Wichtigste für uns eigentlich, alle gesund bleiben, auf die Mitarbeiter achten, sowohl jetzt bei uns hier in der Geschäftsstelle, im Büro, als auch in den Werken, und lieferfähig bleiben. Das war mal das Wichtigste. Und wir haben eben gesehen, wenn die Menschen nicht in Urlaub fahren können oder sie vielleicht kein Auto kaufen, weil sie große Investitionen vor sich herschieben, dann kauft sich halt ein E-Bike. Und insofern war ja der Fahrradhandel letztes Jahr sehr schnell ausverkauft. Und du bekommst es dann mit aus den Medien, wie lange die Lieferzeiten aktuell sind. Alle sind dabei, Kapazitäten auszubauen. Aber auch jetzt durch die Pandemie bedingt, die Lieferketten sind so gestresst. Jetzt steht dann noch ein Tanker im Suezkanal quer und schon wieder sind 60 Containerschiffe, die warten müssen. Also die Pandemie hat uns noch als Fahrradbranche fest im Griff. Und die Liefersituation dieses Jahr ist noch nicht entspannt. Das gilt auch für uns. Also wir sind voll lieferfähig, aber es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, das unter den ganzen Auflagen zu erfüllen. Also vom Markt her gut, aber das ist von der Produktion, Lieferung echt anstrengend. Und das wird uns auch dieses und nächstes Jahr als Industrie alle gemeinsam noch beschäftigen. Mhm. Wenn man mal nach intern schaut, so wie arbeiten wir zusammen, wir sind dann sehr früh wie eigentlich alle ins Homeoffice, also alle, die so im Büro arbeiten. Wir haben eigentlich vor Jahren schon auf digitales Arbeiten umgestellt. Insofern war jetzt für uns Skype oder Teams oder Slack, das war nichts Neues, sondern das sind für uns Medien, die wir schon immer einsetzen. Wir sprechen da auch weniger vom Homeoffice, sondern mehr vom mobilen Arbeiten. Ich kann eigentlich überall arbeiten, ob ich jetzt im Büro bin, zu Hause, auf Geschäftsreise, im Hotel, am Flughafen. Eigentlich, wir sind ja so flexibel. Insofern aktuell machen wir das 1 bis 2 Tage die Woche im Büro, den Rest der Woche im Homeoffice. Funktioniert ganz gut. Wir werden jetzt auch auf wöchentliches Testen, dann auf bald mal auf tägliches Testen umsteigen, bis wir dann alle mal geimpft sind. Also ich sag mal, behalten wir mal alle die Nerven und hoffen wir, dass es im Sommer mit der Impferei schneller gegangen ist und wir dann wieder uns freier bewegen können. Mhm. Aber wir sind alle Corona-müde, das kann ich bestätigen. Das geht, glaube ich, allen, die heute zuhören, genauso.
Das glaube ich. Das passt auch so als Übergang ganz gut, weil wir kommen zu einem gemeinsamen Freund, den wir aktuell nicht so richtig besuchen können, der Kurt Resch in Südtirol. Ja. Er hat vor 2 Jahren ja mal so einen in Oberbayern so einen kleinen Tag zum Thema Nachhaltigkeit in der Bike-Branche gemacht und hatte da so vor allem die Bike-Medien eingeladen, um darüber zu diskutieren, wie man das Thema irgendwie stärker verankern könnte, wie man zum Teil auch Herstellern so ein bisschen stärker auf die Finger schauen kann, wie schauen so die Lieferketten aus. Da ist dann erstmal so ein halbes Jahr nichts passiert. Mittlerweile macht die Bike da doch so ein paar Sachen transparenter, also was Produktionsstandorte und so Geschichten anbelangt in den Tests, das kommt immer mal wieder vor. Und ihr habt ja auch, also ihr seid das Thema jetzt auch die letzten Jahre recht aktiv angegangen. Wie ist denn da euer Stand aktuell, so in der internen Ausrichtung, aber auch was das Produkt anbelangt?
Ja, der Kurt ist da natürlich ein Visionär und Innovator schon immer gewesen und ist auch ein sehr guter Freund von mir und auch von Stefan Schlie. Und insofern tauschen wir uns da auch regelmäßig aus. Und was für uns jetzt interessant war zu sehen, ist, natürlich ist das E-Bike eines der nachhaltigsten Mobilitätslösungen, die es gibt. Also Fahrradfahren ist umweltfreundlich und es ist emissionsfrei, es ist geräuschlos. Fahrradfahren ist ja eigentlich nur gut. Und das E-Bike, wenn man es jetzt vergleicht vom CO2-Footprint in der Produktion und dann auch im Betrieb ist sehr, sehr nah am Fahrrad und so viel besser als alles, was danach kommt, also als Scooter, Motorrad oder Auto. Das ist eigentlich erstmal logisch, aber trotzdem kommt dann die Frage, ja, wie sieht's denn aus mit 2 anderen Themen? Also wo kommen eure Produkte her, wie produziert ihr, wo kommen die Rohstoffe her, wie ist eure Logistik, seid ihr plastikfrei in der Verpackung? Also das ist ein Thema, das wir jetzt sehr, sehr stark angehen, auch mit Partnern in der Industrie. Und das dritte Thema ist natürlich dann Recycling. Das wird sehr, sehr häufig jetzt nachgefragt. Was passiert mit den Batterien? Gibt es ein Recycling-System? Wie hoch ist dann die Rücknahmequote? Da kann ich schon sagen, es gibt ein Rücknahmesystem in Deutschland, in jedem Land in Europa. Recycling ist gesichert. Also jede Batterie geht an einem geregelten Weg. Wir stellen das gerade alles zusammen und werden auch im Sommer dazu zu Nachhaltigkeit etwas veröffentlichen, wahrscheinlich so im Rahmen der Eurobike auch, weil diese Fragen kommen natürlich sowohl von Endverbrauchern, vom Handel, als auch von der Presse. Das sind alles berechtigte Fragen, den stellen wir uns, wir bereiten das gerade auf und das E-Bike steht viel, viel besser da, als vielleicht der ein oder andere glauben mag.
Okay. Ja, dann bin ich tatsächlich sehr gespannt auf die Veröffentlichung. Lass uns von da vielleicht jetzt wirklich direkt ins E-Bike mal reinschauen. Wir hatten ja schon dieses Thema Mobilität. Was braucht es denn so ganz allgemein deiner Meinung nach, um mehr Menschen tatsächlich vom Radfahren zu begeistern?
Ja, wenn du mehr Menschen vom Radfahren begeistern möchtest, dann brauchst du mehr E-Bikes. Und das ist eigentlich ganz einfach, weil immer unsere Beobachtungen, aber auch viele Studien zeigen, dass Menschen, die E-Bike fahren, die fahren 2 bis 3 Mal so oft und sie fahren 2 bis 3 Mal so lange. Und das ist auch relativ einfach, weil das E-Bike nimmt den Menschen die Ausreden weg, warum sie heute kein Fahrrad fahren. Also es ist zu lang, es ist zu weit, es ist zu anstrengend, ich habe Gegenwind, ich komme mit Schwitzen, ich fahre heute kein Fahrrad. Diese Ausreden sind im E-Bike ja alle weg. Und die Leute fahren eben gerne Fahrrad und im E-Bike bleibt die Freude am Radfahren. Und das ist eigentlich auch das, warum das E-Bike in den letzten Jahren auch so populär wurde oder so im Trend liegt und ist ja mittlerweile auch ein echter Lifestyle geworden. Und flankierend dazu, neben jetzt diesem Produkt und der Begeisterung aus der Anwendung, glaube ich, brauchen wir gerade in Deutschland eine eher positive Fahrradkultur. Ich glaube, so die Gesellschaft ist in der Fahrradkultur noch nicht so mitgewachsen. Also in dem Verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Und wenn wir mal schauen, was diskutiert wurde, gerade im letzten Jahr auch in der Presse mit Pop-up-Radwegen, da gibt es dann kritische Diskussionen, oder die Fahrradfahrer fahren in der Natur, im Wald, in den Bergen, da gibt es dann Diskussionen. Und es gibt viel zu wenig positive Berichte darüber, dass 300.000 E-Biker am Wochenende glücklich und zufrieden in der Natur gefahren. Das gibt keine Überschrift. Aber die eher kritischen Töne, die schaffen es dann doch leider in die Presse. Und wir würden uns wünschen, dass sowohl der Infrastrukturausbau in der Stadt schneller vorangeht, mit Radfahren eben sicherer wird, aber auch, dass das Radfahren in Wald, Natur und Berge einfach normal ist und wir da eine positive Fahrradkultur in Deutschland bekommen. Und dann kriegen wir auch mehr Menschen fürs Radfahren begeistert, wenn es sicherer ist und wenn es auch positiv gesehen wird.
Ja, spannend ist tatsächlich, dass die Meinung dahingehend so einhellig ist bei allen Leuten, mit denen wir dazu sprechen, also es ist oft um Sicherheit und um Infrastruktur geht und dass das alles befördert. Ich habe letztens erst mit der Isabel Eberlein aus Berlin gesprochen. Die sagte auch, sie hat sich das angeschaut und die komplette Radinfrastruktur in Kopenhagen hat so viel gekostet wie 1 Kilometer Berliner Stadtautobahn. Das heißt, die Investitionen sind im Vergleich dann doch immer nicht so hoch, auch wenn der Endbetrag vielleicht erstmal sehr stark klingt. Und auch Chris Ball von der EWS, mit dem ich gestern gesprochen hatte, sagt auch, für ihn ist das E-Bike tatsächlich was letztendlich so eine Zugänglichkeit schafft. Genau. Er hat auch gesagt, die Radbranche hat viel zu lange geglaubt, dass sie eh schon super zugänglich sind. Und das E-Bike, sagt er, zeigt jetzt, dass es immer noch ein Core-Sport war die ganze Zeit und jetzt endlich quasi jeder dazukommen kann.
Ja.
Fand ich eine relativ spannende Beobachtung auch nochmal, und dass die aus so unterschiedlichen Richtungen auch kommt.
Vielleicht da noch eine Anekdote. 2019 auf der Eurobike wurde eine Studie veröffentlicht von der ECF, von der European Cycling Federation. Und die haben in Europa eine große repräsentative Umfrage unter allen Bevölkerungsgruppen gemacht und Altersgruppen. Und da kam eben raus, 3% der Europäer fahren regelmäßig und selbstbewusst und angstfrei Fahrrad. 3% nur. 6% fahren immerhin noch regelmäßig. 30% würden gerne fahren, haben aber Bedenken. Haben Bedenken wegen Infrastruktur, wegen Sicherheit. Und das ist so eine große Anzahl von Menschen, die wir aufs Fahrrad bringen können. Und jetzt habe ich von dir ein tolles Wort gelernt, nämlich das Wort niederschwellig. Das hast du in vielen anderen Zusammenhängen verwendet. Niederschwellig, ich konnte damit früher nichts anfangen, aber letztendlich das E-Bike macht das Radfahren quasi zum niederschwelligen Einstieg ins Radfahren, weil wir eben, wie ich es eben gesagt habe, die Ausreden wegnehmen, weil der E-Antrieb ist deine Belohnung. Du gehst heute Radfahren und ich belohne dich mit einem elektrischen Rückenwind, und da kommt auch die Begeisterung fürs E-Bike rein.
Damit jetzt auch reinschauen, wenn wir schon gerade so im Infrastrukturthema sind, was glaubst du, welche Rolle das Rad tatsächlich so im zukünftigen Mobilitätsmix spielen wird? Da gibt es ja verschiedene Vorstellungen davon, wie das Ganze ausschauen kann in Verbindung mit ÖPNV, in Verbindung mit eventuell autonomem Fahren. Also was für eine Rolle wird das Rad da tatsächlich drin haben und wo sind vielleicht die Herausforderungen auch fürs Rad in diesem zukünftigen, vor allem urbanen Mobilitätsmix?
Also das Fahrrad und vor allem durch das E-Bike wird eine viel größere Rolle spielen, als das heute noch viele Politiker und Beamte in den Ministerien und in den Verwaltungsbereichen glauben mögen. Und wenn man die Studie der ECF zugrunde legt, die haben verschiedene Szenarien dargestellt, wie sich auch das E-Bike entwickelt. Und da ist im Wesentlichen eins zu sehen, wenn die Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, du hast das Kopenhagen angesprochen, du kannst natürlich auch Amsterdam oder ganz Holland nehmen, in dem Moment, wo du Infrastruktur zur Verfügung stellst, wird auch mehr Fahrrad gefahren. Und jetzt gerade auf der Kurzstrecke, sagen wir mal, bis 5 oder 8 Kilometer in der Innenstadt oder auch im ländlichen Raum, ist das Fahrrad und das E-Bike einfach das schnellste und damit auch das nachhaltigste und beste Verkehrsmittel. Und das wird auch immer mehr angenommen. Jetzt haben wir aber in Deutschland gar nicht mal, ich dachte bis vor einem Jahr, dachte ich, der Engpass wäre Budget. Wir stellen nicht genügend Budget zur Verfügung für Infrastruktur. Das ist es aber gar nicht. Verkehrsminister Scheuer hat ja einen großen Topf zur Verfügung gestellt. Der wird aber nicht abgerufen. Der wird nicht abgerufen, weil Planung, Genehmigung und Umsetzung in Deutschland, klassisches Thema, dauert zu lange. Und wir haben zu wenig Fachkräfte und Planer, die dann entsprechend in den Verwaltungsbereichen diese Vorhaben umsetzen können. Also ich unterhalte mich da viel auch mit Städteplanern und auch mit Bürgermeistern, die sagen, wir würden ja gerne, aber es dauert entsprechend lange. Das heißt, die Gelder, die zur Verfügung gestellt wurden, werden viel zu langsam abgerufen. Und das ist leider ein Thema, das müssen wir dringend lösen in Deutschland. Ich gehe wirklich davon aus, dass diese zwei Lebensbereiche, also dieses, nenn's mal rationale Fahrradfahren, also das Pendeln mit dem Fahrrad, das Fahrradnutzen in der Innenstadt, das wird sich verstärken mit dem emotionalen Fahrradfahren. Das heißt, Fahrradfahren in der Freizeit, Fahrradfahren, Sport, Urlaub in der Natur. Und früher waren das so zwei sehr stark getrennte Bereiche. Die einen haben halt Sport gemacht und die anderen sind gependelt. Aber die Lebensbereiche werden immer mehr verschmelzen. Wenn jemand heute mit dem Fahrrad Sport macht und ist fit, wird er auch eher dann wieder pendeln. Und wenn jemand pendelt, wird er auch sagen, ich will in meiner Freizeit auch in die Natur. Und das geht zu. Und gerade durch die Urbanisierung, durch die Verstädterung gibt es so einen starken Wunsch zum Naturerlebnis. Und das ist halt mit dem Fahrrad und mit dem E-Bike wunderschön. Ja. Das verstehe ich unter Fahrradkultur und das sollten wir fördern.
Okay. Das ist ein sehr guter Punkt, um quasi so ins nächste, oder gar nicht so sehr nächstes Thema, aber so ein bisschen weiter zu springen, und zwar eben wirklich so in diesen Freizeitbereich hinein, und da vor allem schon so ein bisschen vielleicht in das Thema E-Mountainbike auch rein. Das Ganze hat ja so gesamtgesellschaftlich nicht das positivste Bild in Deutschland, und da so ein bisschen die Frage, wie wir das schaffen können, als Industrie, als Radszene vielleicht auch, als Medien dieses Bild irgendwie positiver zu zeichnen. Ja, also wo kann es da hingehen, in welche Richtung?
Also wenn ich mit den Verbänden spreche, und wir sind ja sehr stark im Zweirad-Industrieverband organisiert, dann ist da schon die Beobachtung, dass die Verbände, und das ist nicht nur ZDV, das ist auch ADFC und andere, haben die letzten Jahre sehr stark auf diesen rationalen Aspekt geschaut. Also Fahrradfahren als Teil der Mobilitätswende, das ist natürlich nur gut. Dafür brauche ich aber mehr Verkehrsraum, mehr Infrastruktur, hilft bei Emissionen und Gesundheit. Also dieser rationale Aspekt, der war sehr stark im Bewusstsein und wurde auch sehr stark von der Politik eingefordert. Schwächer ausgeprägt war alles, was so im Freizeit- und Sportbereich war, also eigentlich von allen Verbänden. Was auch dazu geführt hat, dass jetzt gerade durch das E-Bike und durch das E-Mountainbike immer mehr Menschen auch in der Freizeit Fahrrad fahren und dann vielleicht auch mehr E-Mountainbiker im Wald unterwegs sind, auf Trails oder in den Bergen. Und dort haben wir meines Erachtens auch als Verbände so im öffentlichen Bewusstsein nicht Schritt halten können. So haben wir uns kennengelernt, du und ich, auf den Mountainbike-Tourismus-Kongressen. Ich war bei euch gewesen, beim Mountainbike-Tourismus-Forum. Ich war vorher schon in Österreich beim Harry Meyer gewesen, weil ich auch verstehen wollte, wie das E-Mountainbike das Mountainbike verändert und was das auch bedeutet für die Nutzung und für möglicherweise Diskussionen, die kommen werden. Das war schon auch ein Thema, was wir 2015 schon mit Stefan Schlie und Kurt Rech diskutiert haben, weil wir es natürlich selbst gelebt haben. Und wir sehen es jetzt eigentlich in Baden-Württemberg mit der 2-Meter-Regel, wir sehen es jetzt in Bayern mit der neuen Verwaltungsvorschrift, dass wir als Fahrradfahrer, als Mountainbiker uns hier mit einer starken Stimme äußern und engagieren sollten und sagen, Fahrradfahren ist gut und Fahrradfahren in der Natur ist auch gut. wir erwarten ein freies Betretungsrecht, auch wenn jetzt Fahrradfahren fahren ist, aber trotzdem im Bundesbetretungsrecht ist die Gleichstellung Fahrrad und Fußgänger verankert. Und das fordern wir natürlich dann auch in den entsprechenden Bundesländern, in Landeswaldgesetzen. Also da engagieren wir uns sehr stark. Da gibt es ja auch Initiativen von der DIMP, von der Deutschen Initiative Mountainbike, von euch, vom Mountainbike Tourismus Forum, vom Alpenverein. Der ZIV engagiert sich jetzt mehr. Wir versuchen jetzt auch in der ZIV-Jahreshauptversammlung hier nochmal ein Projekt aufzusetzen zur Förderung von Mountainbiken und möchten auch diese Initiativen, die ich eben zitiert habe, unterstützen, um sicherzustellen, dass man in Deutschland fröhlich und glücklich Mountainbiken kann und auch E-Mountainbiken kann. Okay.
Ja, dann schauen wir wirklich nochmal so ins Mountainbiken, ins E-Mountainbiken, ins Thema Uphill-Flow rein. Das E-Bike hat ja Mountainbiken durchaus verändert oder einen neuen Aspekt dazu gebracht. In welcher Form hat sich das aus deiner Sicht verändert? Und da sicherlich auch mal so in das Thema Uphill-Flow reinschauend. Was ist das für dich? Was bedeutet das für dich? Und wo positionierst du das vielleicht auch unter Mountainbike-Fahrern?
Ja, da haben wir als Bosch mit Uphill Flow und bei Performance CX auch sicherlich einen Beitrag zugeleistet. Das kann man im Nachhinein schon so sagen. Wir hatten schon sehr früh für uns so in der Überlegung, wenn der Markt sich entwickeln soll und die Zielgruppe soll jünger werden, dann müssen die Systeme und die Fahrräder müssen dann cooler, sportlicher, stylischer werden. Das war so die Überlegung so 2011, 2012. Und was jetzt draus geworden ist, sehen wir eigentlich in der Statistik, dass mehr als die Hälfte der Mountainbikes sind mittlerweile der neu verkauften Mountainbikes sind E-Mountainbikes. Und dieser Trend wird weitergehen. Also das E-Mountainbike wird das Mountainbike bei weitem überholen, was die Absatzzahlen angeht. Und bei der Nutzung habe ich es ja eben schon gesagt. Also 2 bis 3 Mal so oft und 2 bis 3 Mal so lange geht sicherlich fürs Mountainbike genauso. Wie hat das begonnen? Also der Stefan Schlie und ich sind hier im Stuttgarter Wald so meine Hometrails gefahren und wir sind die Trails hoch und runter gefahren und wir waren so total im Flow. Damals war der Begriff von Harald Philipp gerade in aller Munde. Er hat ja über Flow auch seine Touren gemacht und seine Präsentationen. Und Stefan und ich waren so begeistert davon, dass wir beim Abendessen bei einer guten Flasche Chardonnay aus Südtirol irgendwann gesprochen haben, wir sind die Trails hochgefahren und wir waren so im Flow und es war Uphill-Flow. So ist das Wort entstanden. Also nicht irgendwie von einer Marketingagentur, sondern wirklich aus diesem emotionalen Erlebnis heraus. Und dann haben wir gedacht, wenn das nur ein Bruchteil der Mountainbiker so cool findet wie wir, dann könnte es was Großes werden. Aber wie bringen wir das jetzt rüber? Da brauchen wir wahrscheinlich einen Film. Also Bewegtbilder. Ne? Und dann haben wir ein erstes Video gedreht. Und die Botschaft vom ersten Video, das war 2014 in Leogang, war, hochfahren macht Spaß. Und beim Runterfahren hast du keine Einschränkung. Weil damals hieß es ja noch, die E-Mountainbikes sind zu schwer, damit kannst du nicht technisch fahren. So, dann haben wir das Video vorgestellt, 2014 auf der Eurobike. Das kam sehr gut an. Die Performance CX als Produkt kam sehr gut an. Und dann haben wir uns wieder hingesetzt mit Kurt Rech und haben überlegt, wenn das jetzt so populär wird, dann müssen wir das vielleicht auch begleiten. Und damals haben wir schon gesprochen über Trail-Etikette und über Fahrtechnik. Und wenn du Uphill Flow 2 schaust, dann haben wir ja beim Kurt in Südtirol gedreht. Tolle Kulisse vom Rosengarten. Und der Stefan Schlie erläutert da schon Trail-Etikette, Benimmregeln, Begegnungen mit Wanderern und erläutert auch schon erste Kniffe zur Fahrtechnik. Weil wir da schon gesehen haben, dass E-Mountainbike wird Mountainbiker auf den Trail bringen, die möglicherweise noch nicht die Erfahrung haben oder sind wieder Einsteiger. Also wir wollten da schon früh Verantwortung übernehmen. Und wir sehen eigentlich, dass es jetzt auch genau in die Richtung geht. Wir waren damals sicherlich früh dabei, deswegen sind wir auch sehr, sehr engagiert und möchten auch das Mountainbiken, das E-Mountainbiken weiterhin positiv mitgestalten. Insofern würde ich schon sagen, dass das Mountainbike deutlich verändert. Und vielleicht bringe ich noch einen sozialen Aspekt mit rein. Wenn du mal mit einer Gruppe Mountainbiken gehst, dann hast du etwa so 1 Stunde hochzufahren, damit du 1/4 Stunde den Trail hochfährst. Also das Verhältnis ist 4:1. Und beim Hochfahren fährt jeder so auf der Schotterpiste in seinen Pulsbereich, die Gespräche schlafen ein. Mhm. In der E-Mountainbike-Gruppe fährst du 2:1, also 2 Zeiteinheiten, eine halbe Stunde hoch, Viertelstunde runter. Beim Hochfahren fährt aber jeder in seinem Pulsbereich und die Gruppe ist sehr kommunikativ. Du unterhältst dich, du bist am Quatschen. Die Viertelstunde runter ist genauso, fährst du am Trail. Oder du fährst diese halbe Stunde im Trail hoch und das nennen wir eben Uphill-Flow, dass wir beim Hochfahren Spaß haben. Und ich glaube, das hat schon sehr stark das Mountainbiken auch verändert, dass du auch beim Hochfahren eben niederschwellig bist und beim Hochfahren auch Freude erlebst und nicht nur beim Runterfahren.
Das finde ich einen spannenden Punkt, also auch diesen Punkt der Kommunikation, also das ist Mountainbiken dadurch irgendwie so als Gruppensport schon auch nochmal kommunikativer geworden ist. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das viel ausmacht.
Auch. Und die Gruppe fährt nicht auseinander, deswegen bin ich ja auch ein Freund des Anti-Tuning oder ein Gegner des Tuning, weil wenn du in die Abschaltschwelle von 25 reinfährst, die Gruppe zieht es nicht mehr so auseinander. Aber wenn du eine Bio-Biker-Gruppe hast, die Starken fahren vorne weg, die Schwachen kommen nicht hinterher, eine E-Mountainbike-Gruppe ist viel homogener.
Ja. Ich finde vor allem, also lustig ist diesen den Punkt, den du sagst, dass ich das ganze Verhältnis von Bergauffahren und Bergabfahren einfach so ein bisschen verändert und verbessert tatsächlich. Weil das was ist, was Chris Ball gestern auch gesagt hat, was für ihn auch so ein bisschen Grund war, das E-Bike in die EWS mit reinzunehmen, weil er sagte, die Stages sind bergab so lang geworden, dass ihm die Zeit am Tag einfach ausgegangen ist, um das Ganze hochzutreten. Und da kommen wir im Grunde tatsächlich mal so ein bisschen in dieses Thema E-Bike Racing und EWSE. Du bist ja durchaus ein großer Unterstützer von E-Bike Racing. Es gibt durchaus Diskussionen in der Industrie zum Thema E-Bike Racing, wie nützlich, wie sinnvoll das ist. Was bietet denn deiner Meinung nach E-Bike Racing? Also was sind so die Vorteile für eine Szene, für eine Industrie, für eine Kommunikation vielleicht auch?
Also ich würde sagen, E-Bike Racing ist mittlerweile ganz normal. Die Diskussionen haben ja schon vor 5-6 Jahren angefangen. Und ich weiß noch, ich saß 2015 oder 2016 auf der Interbike in Las Vegas mit Hans Ray auf so einer Podiumsdiskussion. Da wurden wir von den amerikanischen Journalisten schon gefragt. Und ich, warum braucht man das? Und dann meine Antwort war vielleicht ein bisschen anders, weil ich habe mir überlegt, wenn Menschen etwas gut machen und sie wollen besser werden und sie haben so ein bisschen Anspruch, dann wollen sie sich irgendwann auch mal messen. Und wenn sie sich messen wollen, brauchen sie einen Wettbewerb. Und beim Radfahren nennt man das halt Rennen oder Racen. Mhm. Dann ist es eigentlich eine normale Entwicklung, dass man bei einem E-Mountainbike dann auch irgendwann sagt, ich möchte besser werden, dann möchte ich mich vielleicht auch in einem Wettbewerb messen. Dann haben wir verschiedene Rennformate ausprobiert. Das hat nicht alles so gut funktioniert. Und wir waren auch bei der EWS dabei. Wir hatten damals E-Mountainbikes gesponsert für Fotografen, damit Fotografen mitfahren konnten. Das war ziemlich cool. Und so kam man eigentlich auf dieses Enduro-Format mit den Stages. Dann haben wir unsere eigene Bosch EMTB-Challenge erfunden, die wir damals dann in Riva beim Bike-Festival gelauncht haben. Bin ich auch selbst 3-mal mitgefahren. Und dieses Stage-Rennen, dieses Enduro-Format ist einfach super, weil du fährst den ganzen Tag mit Kumpels Rad, machst so ein bisschen Schnitzeljagd und hast dann diese Stages, da fährst du gegen die Uhr. Und wenn du dann halt mal mit einem Mike Kluge, mit einem Hans Ray oder mit Stefan Hamann in so einer Gruppe fährst, hast du einen coolen Tag mit noch so einem Rennformat. Das hat uns richtig Spaß gemacht. Dann haben wir da so viel draus gelernt, dass dann irgendwann auch die Diskussion in der UCI losging. Und die UCI dann natürlich sich an die Industrie gewendet hat. Am Anfang hat die UCI das auch abgelehnt. Also ich weiß noch, der Chris Ball und Enrico Gualla waren bei uns an der Eurobike am Stand und haben gesagt, unterstützt uns bitte, die UCI möchte E-Mountainbike-Rennen nicht unter ihren Schirm nehmen, sondern sie möchten das der FIM, dem Motorradweltverband, übertragen. Das wäre für uns ja der Super-GAU gewesen, weil dann wären wir auf einmal Motorradfahrer und das wäre keine gute Situation. Und dann habe ich mich dann bei der UCI auch eingebracht, war selbst in der Schweiz. Und wir unterstützen die UCI jetzt bei Technik, Formate, wie man Rennen ausstattet. Mhm. Und ist es nicht mehr wegzudenken. Und so eine WM vorzubereiten mit Athleten, das macht ja auch richtig Spaß. Und es hat auch Strahlkraft natürlich. Wir lernen auch viel über die Produkte. Also das Feedback von den Athleten ist auch sehr wertvoll. Mhm. Also ich würde sagen, das neue Normal.
Ich bin ja tatsächlich letztes Jahr, bin ich zum ersten Mal in Verbier eine Bosch EMTB Challenge mitgefahren und fand es auch recht spannend, weil es einfach so dieses gemütliche Enduro-Format mit den Leuten fahren und dann doch die Stages. Und ich bin einmal in der Stage direkt hinter Nathalie gefahren. Ja. Und also da war auch wieder klar, du musst schon sehr, sehr fit sein. Das E-Bike bringt dich dann am Schluss auch nicht genau dahin. Also da habe ich nach, ich glaube, 20 Metern abziehen lassen dürfen. Also das ist schon ein sehr schönes Format. Dann zum Schluss einfach noch vielleicht ein paar kurze Fragen. Nochmal so ein bisschen reinschauen. Du hast La Palma schon mal genannt, aber was waren so dein bisher bestes Erlebnis tatsächlich auf dem Bike?
Ich glaube, die besten Erlebnisse waren wirklich mit dem E-Mountainbike. Ich habe mit einem Mountainbike früher schon viel gemacht, in Europa und auch in den USA. Aber die E-Mountainbike-Urlaube und Studienreisen in den Alpen, die waren spitzenmäßig. Und dann stehen auch immer weiter neue Ideen. Ich glaube, das Highlight war wirklich letztes Jahr sehr, sehr spontan. Sind der Stefan Schlie und ich die Heckmeier-Alpenüberquerung mit dem E-Mountainbike gefahren, weil der Andi Heckmeier im Alpenvereinsmagazin gesagt hat, nach 30 Jahren Heckmeier-Jubiläum, die Tour fährt keinem im E-Mountainbike nach. Er hatte wohl gedacht, an Schrofenpass, Schlappinerjoch, Passo di Campo, an die schiebe Tragepassagen. Wer das machen würde, muss verrückt sein. Dann habe ich den Stefan angeguckt, wir waren gerade in Masavecchia beim Ernesto Hutmacher und habe ihn angeguckt und gesagt, ich kenne zwei Verrückte, die machen das. Dann haben wir Markus Gräber angerufen und ja, den Rest kannst du im EMTB-Magazin nachlesen. Das war echt eine coole Story. Wir hatten 3 Wochen Vorbereitung und sind es dann in 4 Tagen gefahren und wir sind wirklich viel gefahren. Wir haben fast nicht geschoben, kaum getragen und es war ein super Erlebnis. Also kann man machen, muss man aber nicht.
Sehr gut. Was steht noch so auf der Bucketlist? Also was möchtest du mit dem Rad noch erleben?
Was ich noch erleben möchte, ist ja die eben angesprochene positive, freundliche Fahrradkultur in Deutschland. Und da möchte ich auch meinen Beitrag zu leisten. Und auch ich möchte privat weniger Auto fahren. Also ich überlege jetzt gerade für mich so ein 20 Zoll Cityrad zum Einkaufen. Damit ich einfach auch so privat weniger bei Erledigung Einkäufe mit meinem Auto fahre. Und irgendwann will ich auch gerne mal näher am Büro wohnen, dass ich auch mit dem Fahrrad pendeln kann und nicht immer jeden Morgen im Auto. Also Fahrradfahren ist schon ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben und ich versuche das immer mehr auch dann wirklich umzusetzen.
Okay. Und dann nochmal so der Blick in die nahe Zukunft. Was ist denn so ja, die Region oder so die Umgebung, nach der du dich sehnst? Wohin würdest du gerne reisen aktuell?
Also aktuell für dieses Jahr sind wir schon an der Planung für die nächste Studienreise. Also andere würden sagen, Urlaub mit der Familie am Strand. Ich nehme den Stefan Schlie, pack den in den VW-Bus und der Plan ist so grob, 3 Tage Lenzer Heide mit dem Akrokazin, dann ins Austertal, das kenne ich von früher vom Bergsteigen, da war ich öfter gewesen. Unbedingt hin zum Mountainbiken, da habe ich nur Gutes gehört. Und dann fahren wir sicher noch nach Final Ligure zum Enrico Gualla. Und ja, viele Ideen haben wir, genügend Akkus auch. Ich glaube, das wären 2 gute Wochen.
Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Also Lenzer Heide, dann Ostertal mit wirklich hohen Bergen, dann noch Finale in Richtung Strand.
Ja, das ist schon schöne Kombi.
Kann man machen, sehr gut. Ja, cool. Fein. Dann glaube ich, ist das ein sehr, sehr schönes Schlussbild, so dieser Blick am Strand von Finale nach Natur. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Norman, vielen Dank. Sehr schönes Gespräch und freue mich, dich bald wiederzusehen und dass wir auch gemeinsam wieder Radl fahren gehen. Danke dir.
Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Dankeschön. Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gern eine Mail an podcast@desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.